Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 21. Folge von Handgemacht, aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Ordnungshüter und kleine Helfer. Ja, es war mal wieder lange, lange, lange zwischen den Folgen. Also nicht so unbedingt zwischen der letzten und dieser, aber für diejenigen unter euch, die kein Englisch sich anhören mögen oder können, für die war das natürlich schon eine ziemlich lange Zeit und es tut mir auch schrecklich leid. Ich weiß auch nicht, es ist das hier die rituelle Entschuldigung am Anfang. Es tut mir tatsächlich jedes Mal schrecklich leid und die Zeit geht einfach so wutsch vorbei. Ich drehe mich um und denke, ups, schon wieder 4 Wochen weiter und dann habe ich immer so Wahnvorstellungen wie momentan, denke ich, ja, sind ja Osterferien, habe ich wahnsinnig viel Zeit. Nee, habe ich irgendwie doch nicht, aber ich schaffe es jetzt gerade noch, heute ist Freitag, Montag geht der Unterricht wieder los, morgen bin ich in Backnang auf dem Wollfest, aber bis ihr das hier hört, ist das wahrscheinlich schon vorbei. Genau. Deswegen dachte ich mir, ich nehme unbedingt heute auf. Es trifft sich auch ganz gut, dass mein Mann heute Nachmittag Schüler hat, bloß ich nicht. Und dass unser Sohn bei meiner Schwiegermutter ist, dann sind alle gut verräumt und ich habe hier meine Ruhe zum Aufnehmen. Ja, was habe ich denn alles gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was bei der letzten deutschen Folge war, deswegen, irgendwas wollte ich erzählen, aber das fällt mir dann wahrscheinlich später wieder ein. Ja, fange ich doch gleich an mit dem, was ich gestrickt und gesponnen und gewebt habe. Erstmal zum Stricken. Also die Jacke aus der handgesponnenen Wolle, die mir eine Bekannte gefärbt hatte, ist fertig. Nicht ganz komplett. Ich habe fertig gestrickt, dann ist mir, wie ich schon fast befürchtet hatte, tatsächlich die Wolle ausgegangen. Ich habe aber das ganze Ding so konstruiert, dass das, glaube ich, nicht ganz so schlimm ist. Ich habe dann noch Wolle nachgesponnen aus einer ähnlichen Farbe, bloß ein bisschen dunkler, die ich gekauft hatte. Denn von der handgefärbten, die ich da hatte, konnte ich ja nichts mehr nachkriegen. Das geht, selbst denke ich, wenn man versucht hätte, das nachzufärben, das ist immer sehr heikel. Und dann habe ich also diese kommerzielle Merino-Wolle da einfach auf die Spindel genommen und habe nochmal so, weiß nicht, 50 Gramm oder so nachgesponnen in der gleichen Dicke. Und ich hatte ja von oben gestrickt, so eine Strickjacke mit eingesetzten Ärmeln und habe das so gemacht, dass ich eh schon geplant hatte, dass ich eine Borte mache ganz rum. Also das heißt Halsausschnitt, Knopfleisten und unten alles in einem Stück. Und weil ich ja eben schon dachte, dass mir vielleicht die Wolle ausgeht und gemeint, naja, wenn ich dann die Blende überall gleich mache, dann schaut es vielleicht so aus, als ob es so muss. Und die Bündchen, die ich eh schon an die Ärmel gemacht hatte, die habe ich dann wieder aufgetrennt und habe die auch mit der anderen Wolle gemacht. Es hat so einen leichten Einschlag von Chanel-Jacke jetzt, aber nur sehr leicht. Aber es ist auch so ein bisschen diese nicht ganz lange Länge und eben überall diese andersfarbige Borte drum. Ich bin von der Jacke total begeistert. Kann also sagen, wenn man was strickt, was so modifiziert ist, dass es den eigenen Kurven folgt und so, es lohnt sich tatsächlich. Es passt dann auch besser. Mhm. Ich wollte in die Jacke ja einen Reißverschluss machen. Das werde ich auch tun. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal ohne Reißverschluss angehabt. Typischer Fall. Und habe aber gedacht, das Reißverschluss einsetzen wird quasi ein Beispiel-Demonstrationsteil für meinen Pullover-Strickkurs, der in diesem Semester weitergeht. Und den machen wir jetzt so ein bisschen Freestyle. Also es bringt irgendwie jeder das mit, was er gerade in Arbeit hat. Und großer Teil der Teilnehmerinnen macht den Pullover fertig, den sie im letzten Semester angefangen haben. Ich also offensichtlich auch. Und ich habe also gedacht, ich kaufe am Montag einen Reißverschluss und am Dienstag werde ich im Kurs dann demonstrieren, wie man den dann da am besten feststeckt und so Zeug. Genau, da gibt es ein eine wunderbare Anleitung von Grumperina. Zwar auf Englisch, hat aber einen Haufen Fotos. Und irgendwas anderes hatte ich auch noch damals, als ich bei meinem, Vivian, da habe ich auch einen Reißverschluss reingemacht. Und davor hatte ich nochmal so eine Jacke mit Kapuze, wo ich auch einen Reißverschluss reingemacht habe. Und da habe ich mich nach diesen Anleitungen gerichtet. Ich hoffe, ich finde die wieder. Also die von Grumperina bestimmt, aber bei der anderen bin ich mir nicht sicher. Die war auch irgendwie ziemlich gut. Egal. Genau, der ist also fertig, da muss noch der Reißverschluss rein und es ist recht wahrscheinlich, dass ich das in absehbarer Zeit schaffe, denn das will ich ja im Kurs herzeigen und der Kurs geht nur noch 3 Wochen. Dann hatte ich für meinen Mann Stinos gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch erzählt habe oder nur in dem englischen Podcast. Auf jeden Fall ganz normale Lana Grossa Sockenwolle und da habe ich so, falsche Zöpfe reingemacht. Also das sieht so aus, als ob 2 Maschen verzopft wären, aber man verzopft nicht wirklich, sondern strickt die so anders und mir fällt jetzt gerade überhaupt nicht ein, wie man das nennt. Aber sowas habe ich da gemacht und die habe ich tatsächlich, glaube mit 1,5er Nadeln gestrickt und super fest, also so fest ich stricken konnte. Und die sind total klasse geworden. Also es war ein bisschen anstrengend für die Hände, aber das war richtig gut. Und mein Mann trägt die wahnsinnig gerne und ich werte die als vollen Erfolg. Die sind jetzt, glaube ich, schon das 3. Mal in der Wäsche. Also gerade eben habe ich Sockenwollwäsche aufgehängt. Das ist ja auch spannend, gell? Ich hatte früher mal so 4 Paar oder so. Und jetzt hatte ich diese Woche zusammen mit noch einem Pullover von meinem Mann ganze Maschine handgestrickte Wollsachen. Hab aus Versehen auch meine spindelgesponnenen Merino-Socken da reingeschmissen. Sind glücklicherweise nicht komplett super verfilzt, sondern nur so mittelverfilzt, wie sie sowieso schon länger sind. Also mit der idealen spindelgesponnenen Sockenwolle experimentiere ich noch. Es ist natürlich klar, dass Merino nicht die perfekte Faser dafür ist, aber die Farbe war so schön und was soll's. Das erste Paar handgesponnene Socken, das ich gemacht habe, hat tatsächlich jetzt ein Loch. Da muss ich mal stopfen. Ich habe noch was von der Wolle. Die waren noch weicher gesponnen, weil es ist so relativ wichtig, dass man bei Sockenwolle recht viel Drall reingibt in die Wolle, damit die besser hält und dass man dann die Socken eben schön feststrickt, dann das macht sie alles etwas haltbarer. Auf der anderen Seite, ich mache sowieso immer wieder neue Socken, das ist jetzt nicht so tragisch. Dann habe ich Double Face Topflappen gemacht mit so Star Trek Kommunikatoren drauf. Irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe davon es schon erzählt. Ich gucke das jetzt mal nach. Das sind so die ganz blöden Unterbrechungsdinger, gell? Wenn man dann immer, jetzt hätte ich beinahe eine Folge gelöscht. Kleinen Moment. Während man quatscht, an seinem Computer rumklickt. Also hier steht nichts. Okay, also ich habe Topflappen gestrickt. Genau, und ich habe davon, glaube ich, schon mal erzählt, weil ich die vor Urzeiten angefangen habe, im August oder so. Wir hatten eine kleine Topflappenknappheit hier, das heißt, wir hatten ein Paar, das wirklich funktioniert und die wurden dann immer bloß äußerst selten gewaschen und ständig benutzt. Die sahen dann auch entsprechend aus. Da habe ich gedacht, müsste ich mal wieder neue Topflappen machen. Normal häkel ich Topflappen nach dem Muster, was ich in der 3. Klasse gelernt habe in der Schule. Aber dieses Mal dachte ich, jetzt mache ich mal was anderes und mache so Doppelstrick. So die Sorte, wo man außen 2 rechte Seiten hat und das Muster dann so verkehrt. Das eine Mal ist bei mir rot auf orangenem Hintergrund und die Rückseite ist dann orange auf rotem Hintergrund. Und dafür hatte ich mir also 2 Knäuel-Topflappenwolle gekauft in München. Alles wunderbar. Ich habe die dann mal angefangen, habe schon extra dünnere Nadeln genommen. Es war trotzdem die Vollkatastrophe, die waren viel zu locker. Topflappen sollten ja doch ein bisschen fester sein, sonst hat man da lauter Löcher und dann verbrennt man sich die Finger. Aber Und das lief, also mit dem Doppelstrick, das war eine Quälerei, das hat mich ja total genervt, das ging ja gar nicht. Und Baumwolle stricke ich ja auch besonders gerne und also es war richtig super und die habe ich dann wieder zur Seite gelegt und keine Lust gehabt. Und das war dann eins von meinen 10 Projekten, die hier so rumgedingst sind. Dann habe ich sie wieder aufgemacht, dann habe ich sie wieder angefangen mit dünneren Nadeln und das war auch okay, aber die Ränder waren so scheußlich. Bei dem Doppelstrick strickt man ja quasi 2 Dinger gleichzeitig und wenn man nicht irgendwas Besonderes macht an den Kanten, rechts und links, dann sind die einfach offen und das sieht total unordentlich aus. Und meine Randmaschen sind, und auch wenn ich keine Randmaschen mache, wenn ich einfach alles stricke, wie es kommt, ist immer so ein bisschen labbrig und unegal und das gefällt mir eigentlich nicht besonders gut. Und das fand ich irgendwie furchtbar. Und dann habe ich nochmal im Internet recherchiert und habe auf knittinghelp.com habe ich dann ein Video gefunden. Da zeigt sie, wie man dieses Doppelstrick macht und und die macht so, dass sie die Ränder immer mit beiden Fäden, die erste Masche strickt sie mit beiden Fäden und die letzte hebt sie ab. Oder umgekehrt, ist egal, kommt ja das Gleiche raus. Und das lief dann richtig gut. Dann hatte ich nämlich den Rand habe ich dann quasi gleich mitgestrickt beim Stricken des Musters. Und das sieht auch gut aus und ordentlich. Ich habe also so vor mich hingestrickt und musste dann leider feststellen, dass ich mit dem Muster irgendwie eine Masche zu weit links angefangen habe. Es war so ein bisschen blöd, dann war das nicht ganz in der Mitte. Dann habe ich gedacht, okay, das sind nur Topflappen, jetzt sei nicht so perfektionistisch, jetzt mach sie halt so, machst halt den zweiten besser. Habe ich fertig gemacht, habe ich die Wolle gewogen, weil ich hatte schon das Gefühl, die Knäuel sind irgendwie ein bisschen klein, aber das kam irgendwie schon so knapp hin. Dann habe ich den zweiten gestrickt, andersrum und diesmal alles richtig gemacht mit der Rechts-Links-Ausrichtung. Strick so vor mich hin, auf einmal geht mir die Wolle aus, also nur die eine Farbe. Ich glaube, orange war es. Rot hatte ich noch genug, orange war aus. Na Mist, was ist denn hier los? Tja, letzten Endes habe ich mich dazu entschlossen, den zweiten Topflappen 3 oder 4 Reihen kürzer zu machen als den ersten, weil ich nicht genug Wolle hatte. Das habe ich dann gemacht. Also das heißt, der hat jetzt auch einen Makel. Jetzt ist der obere Teil des Musters abgeschnitten. Es geht mir ziemlich gegen den Strich, aber wie gesagt, sind ja nur Topflappen. Und da habe ich gedacht, ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe das doch gewogen und ich meine, 100 Gramm Baumwolle muss eigentlich reichen für Topflappen und lala. Und dann habe ich mal geschaut und habe gewogen, was ich hatte von der roten Wolle eben noch so 3-4 Gramm übrig. 4, glaube ich. Und dann ist es mir gekommen, als ich die damals gekauft habe, war das orangene Knäuel, das allerletzte orangene Knäuel, das war so ein Riesendings, wie so ein Korb, bloß das war kein Korb, ist ja auch egal, wo diese ganzen Topflappenwollen-Dinger drin waren und es gab nur noch dieses eine Orange. Und wenn es noch eins gegeben hätte, hätte ich dieses nicht genommen, denn die Banderole war wohl abgegangen und wieder mit Tesafilm zusammengeklebt worden. Und das sah schon so ein bisschen so aus, als ob es mal runtergefallen wäre oder so. Es muss wohl so gewesen sein, dass irgendjemand sich von dem Knäuel da so ein paar Gramm runtergewickelt hat. Keine Ahnung. Aber das ist für mich die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass das in einem einen Knäuel 4 Gramm mehr Wolle waren als in dem anderen. Also das rote Knäuel hatte 50 Gramm und das orangene Knäuel hatte nicht 50 Gramm. Und ich habe die Topflappen gewogen und die Wolle und es waren keine 100 Gramm zusammen. Also ich glaube, ich kaufe demnächst definitiv keine Knäuel mehr, die so aussehen, als ob sie schon mal angefangen worden wären. Also was ist mir noch nie passiert und es ist natürlich dann blöd, wenn man ein Projekt hat, wo es gerade so auf diese 4 Gramm ankommt, weil der erste Topflappen, als er fertig war, der hatte dann so, weiß ich nicht, ich müsste jetzt lügen, 49 Gramm oder sowas. Also auf jeden Fall so, dass ich gedacht habe, no, es wird knapp, aber es müsste eigentlich reichen. Ja, egal, die Topflappen sind fertig, wir sind trotzdem begeistert und haben sie permanent in Benutzung. Die sind immer noch eine Spur lockerer, als ich mir das so gewünscht hätte. aber sie haben sich im Praxistest wirklich bewährt. Also es gibt keine Löcher, man verbrennt sich nicht die Finger. Und die sind ein bisschen biegsamer als die gehäkelten Topflappen, die ich sonst habe. Das ist auch nicht schlecht. Also man kriegt es besser um die Topfgriffe rum und so. Ja, dann habe ich meine türkischen Socken fertig. Ha. Der zweite, das ist dieses, wie heißt das, Muster soll heißen, Blumenwiese abstrakt, genau. Und da habe ich jetzt den zweiten endlich fertig und habe tatsächlich auch Fotos gemacht davon, wie ich die Ferse da einsetze nachträglich. Bin mit den Fotos nicht so happy, das konnte ich aber damals nicht sehen und ich werde die Ferse jetzt nicht wieder aufmachen, damit man das nochmal besser sieht. Auf jeden Fall. Der Socken ist fertig, der muss noch gewaschen werden, dann muss ich noch das Muster fertig machen. Aber es sieht so aus, als ob es im Laufe dieses Jahres echt was werden könnte damit. Der sieht gut aus, das ist wunderbar. Die sind ja eh nicht zum Anziehen, es ist ja ein Muster, Muster quasi. Okay, dann hatte ich mich auf wieder eine von diesen leicht verrückten Strick mit Aktionen eingelassen. Und zwar das Flight Path Mystery von Mary Scott Huffington, glaube ich, heißt die. Ihr kriegt es verlinkt. Und zwar war das so eine Geschichte, wo es hieß, okay, wir machen was mit mehreren Farben in so Fair-Isle-Technik, Norweger-Muster. Es wird ein Accessoire für eine Frau, aber sie hat nicht gesagt, was es wird vorher. Und dann hat man irgendwie einen Zettel gekriegt am Anfang, wo drauf stand, okay, also man braucht diese und diese und diese Farben und davon so und so und so und so viel Meter. Dann habe ich mir gedacht, doch ja, dann spinne ich doch die Wolle dafür, weil sonst muss ich ja wieder volle Knäuel kaufen, das ist ja doof. Und habe mir dann Merino-Wolle bestellt, weil ich was wollte, wo ich eine große Auswahl habe an Farbtönen. Denn ich brauchte Blau, Türkis, Grün, Orange und Lila und die mussten ja alle irgendwie zueinander passen. Und dann habe ich das also so an meinem Bildschirm nach den Fotos ausgesucht, was ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig geglückt ist. Also das Orange und das Grün sind sehr braunstichig und alle anderen Farben sind so komplett elektrisch blaustichig. Und dann habe ich gedacht, naja, das geht ja, diese Farbe zu der und diese passt und so. Hauptsache, das Türkis und das Grün kommen nicht nebeneinander. Ja, ratet mal. Genau, also ich habe jetzt da so einen fetten Teil Türkis und daneben kommt so ein ganzer Streifen Grün. Und die beiden beißen sich ganz furchtbar. Insgesamt macht die Mütze, also ist eine Mütze dann geworden, der Knit-Along ist schon fertig, doch einen relativ harmonischen Eindruck. Das Problem bei diesem Strickdings war, dass die gute Designerin wohl offensichtlich eine kaputte Waage hatte, als sie nämlich gesagt hat, wie viel Garn man für jeden Teil braucht und hatte dann von jeder Farbe nur die Hälfte angegeben. Und das wäre schon blöd genug gewesen, wenn es nicht von Abstract Fibers dann noch spezielle Wolle gegeben hätte dazu. Und das heißt, alle Leute, die das bestellt haben für den Knit-Along extra diese Wolle, die haben alle zu wenig Wolle bekommen. Das heißt, nach dem zweiten Hinweis oder so wurde der Knit-Along unterbrochen, bis alle dann ihre restliche Wolle gekriegt haben. Also das, das ist blöd gelaufen, aber da mache ich jetzt keinen Vorwurf oder so, das kann schon passieren, das ist wirklich blöd. Und die Leute haben alle die extra Wolle gekriegt, ohne nachbezahlen zu müssen und Zeug. Also ich schätze mal, verdient hat die arme Designerin dabei irgendwie gar nichts. Und ich habe dafür gesponnen und ich hatte dann also erst ich habe gesponnen, dreifädig auf der Spindel und und das erste Garn war viel zu dick. Also das ging gar nicht. Also habe ich wieder gesponnen und habe mich dann auch nach diesen Mengen da gerichtet, die da standen. Also 10 Meter von dem und 50 Meter von dem. Und ich meine, ich weiß ja eh nie so genau, wie viel sind 10 Meter, wie viel 50 und so. Also habe ich das so über den Daumen gepeilt und gedacht, na, wenn jetzt insgesamt 100 Gramm sind, dann kommt das schon hin. Meine Wolle gesponnen, hatte die ersten beiden Farben, hatte ich erst gesponnen oder so, dann ging der Knit-Along los, dann habe ich den ersten Teil gestrickt, dann musste ich wieder spinnen zum nächsten und so Aber das ging ja alles ziemlich gut raus, weil das auch so kleine Mengen waren. Dann ging das Spinnen noch wahnsinnig flott. Und es ist halt so nett, wenn man dann nur so ein ganz kleines Knäuel von einer Farbe macht. Dann, ich finde das sehr motivierend. Dann hat man lauter so kleine Puschel und die verschwindet mal und dann, ja. Gut, war jetzt, also als dann rauskam, dass zu wenig Wolle angegeben war, habe ich gedacht, oh je. Wobei, auch wieder nicht besonders problematisch. Ich konnte von der Merino-Wolle, die ich benutzt habe, sowieso immer bloß 100 Gramm pro Farbe kaufen. Weniger geht gar nicht. Und das heißt, ich hatte also für den Knitalong sowieso 500 Gramm Wolle gekauft und die war klar, dass sowieso reicht. Ich habe bloß gedacht, ich kann das dann vielleicht noch für was anderes hernehmen oder so. Also ich habe jetzt da auch noch massig über. Was war klasse, nachdem ich dann so meinen erste Runde gesponnen hatte und gewaschen und gedacht habe, ja, bin ich fertig. Und auch als sich dann rausgestellt hat, dass die Wolle nicht reicht, muss sagen, das Einzige, was mir ausgegangen ist, war lila. Und zwar in der Reihe, wo ich, am Schluss gibt es einen Saum und den strickt man an, dass das, also anstatt zu nähen, klappt man so um und strickt dann da so rein. Und bei der letzten halben Runde anstricken, ist mir das lila ausgegangen. Dann habe ich eine andere Farbe genommen, weil das ist völlig wurscht, das sieht man überhaupt nicht. Genau, und ich war dann auch sogar richtig fleißig und habe die Enden gleich vernäht und dann musste man so Augen aufsticken, da sind so Vögel drauf, die haben Augen und Schnäbel. Hab ich dann auch gleich alles aufgestickt und vernäht und was ich aber noch nicht gemacht habe, ist das Ding waschen, spannen und fotografieren. Sieht ein bisschen eigenartig aus, die Mütze. Schön bunt. Die Form ist ja relativ kastig und da steht oben dann so ein Rand weg, der bei mir jetzt noch sehr wellig aussieht. Ich hoffe, ich kriege den dann etwas glatter durch das Spannen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das Ding aufsetze. Also es ist relativ blaulastig und da sind Farbtöne drin, die ich bis jetzt immer bloß mit Acrylwolle aus den 70ern in Verbindung gebracht habe. Ich wusste nicht, dass man Merino in so ein Türkis und in so ein Lila färben kann. Das ist so richtig krass. Wie gesagt, elektrisch lila war mir auch noch nicht, doch war mir eben untergekommen als Acrylwolle. Moment. Ich weiß auch nicht, warum ich immer husten muss, wenn ich aufnehme. Ist furchtbar. Ja, also diese Mütze ist fertig. Das hat total viel Spaß gemacht, aber es war auch völlig klar, dass ich das Ding einfach nur zum Spaß mache. Und ja, da ist mir aufgefallen, das ist dann schon eine interessante Definition von Spaß, gell? Wenn man da hergeht und sagt, naja, da steckt mal da so mehrere Stunden und Wochen Arbeit rein und dann habe ich hinterher eine nette Mütze und ich kann eigentlich keiner brauchen. Aber mal sehen. Warm ist sie wahrscheinlich, bunt ist sie auch. Ich lasse sie jetzt mal liegen. Vielleicht mag ich sie dann im Winter ja doch tragen. Okay, dann hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, dass ich Baumwolle spinne. Und daraus habe ich mir jetzt einen Waschlappen gestrickt. Das hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich bin im Baumwolle-Spinnen auch schon ein ganzes Stück besser geworden. Ich das erzählt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich habe so meine ganze Kosmetik- und Pflegeroutine irgendwie umgestellt und deswegen brauchte ich jetzt einen Waschlappen, was ich davor nie benutzt habe und ich habe teilweise so Mikrofaserläppchen benutzt zum Gesicht waschen und irgendwie sind die mir immer ein bisschen komisch mit dem ganzen Poli da. Funktionieren wunderbar, gehen in die Waschmaschine, alles, aber ich habe gedacht, mei, ich wollte einfach lernen, wie man Baumwolle spinnt. Ich brauche ein kleines Projekt, weil Baumwolle dauert relativ lange, bis sie gesponnen ist. Ich war so begeistert von dem Waschlappen und von dem Spinnen und allem. Und ich habe das dann die Baumwolle gesponnen und dann habe ich sie verzwirnt und dann habe ich sie gekocht im Topf und so. Dann verstrickt und ich war so begeistert, dass ich, nachdem ich fertig war an dem Tag, sofort auf den Speicher gegangen bin und habe da in der Kiste gewühlt, wo die restliche Baumwolle war und habe mir wieder Baumwolle rausgeholt und habe das nächste angefangen. Also ich habe jetzt noch Baumwolle hier in noch zwei Farben, glaube ich. Genau. Jetzt gerade habe ich so karamellfarbige mit weißen Streifen. Die spinne ich gerade und das wird dann der nächste Waschlappen. Und dann habe ich noch eine, die ist nur so beige, so kamelfarbig irgendwie, glaube ich. Genau. Und also das heißt, daraus mache ich noch mehr Waschlappen. Mhm. Gut, dann habe ich noch eine Strickjacke angefangen. Und zwar, das ist auch eine längere Geschichte. Ich habe doch Slinky Ribs gestrickt gehabt. Und also dieses Garn, das hat ja auch eine Geschichte. Also erst habe ich gedacht, das wird, wie heißt dieses Nitty-Modell mit dem Waffelmuster, was so wie Unterwäsche ausschaut, mit T. Ich komme überhaupt nicht drauf. Aber auf jeden Fall, das war dieser Pulli, den ein Jahr alle gestrickt haben und ich habe die Wolle gekauft, um diesen Pulli zu stricken. Und dann habe ich das Muster angefangen und dann hat mir das überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass ich Reliefmuster nicht mag. Weder stricken, noch anziehen, noch irgendwas. Dann habe ich das alles geribbelt. Und dann habe ich Slinky Ribs gestrickt. Und das hat total viel Spaß gemacht. Und der hat auch gepasst. Mir war bloß der Ausschnitt zu groß. Und außerdem war er unten zu eng. Und dann habe ich ihn nochmal gespannt und habe ihn unten weiter gespannt und dann war schon ein bisschen besser. Und dann habe ich ihn nie angezogen. Und dann habe ich eine Häkelnadel genommen und habe einmal Luftmaschen um den Halsausschnitt rum gehäkelt, damit der enger wird. Und dann war er zu eng. Und dann habe ich gedacht, naja, dann mache ich ihn halt wieder ein bisschen weiter. Also der Pulli war fertig seit Dezember 2009. Den habe ich angehabt einmal. Vielleicht zweimal, öfter nicht. Obwohl das vom Garn her und von der Farbe was ist, was mir total gut gefällt und obwohl das auch eine dicke ist, wo, also das habe ich mit 2,5 Nadeln gestrickt, glaube ich. Das ist Sockenwolle, aber die ist ein bisschen dicker. Gloss heißt die, die ist von Knitpicks und die hat Seide und Merino, also mehr Merino und weniger Seide. Aber auf jeden Fall ist das was also so ein Zeug trage ich tot normalerweise. Ich habe eine andere Jacke mit Nadelstärke 3 gestrickt und die habe ich praktisch nicht ausgezogen den ganzen Winter. Also irgendwas war da verkehrt. Und dann bin ich drauf gekommen, es ist einfach vor allen Dingen auch die Tatsache, dass das ein Pulli ist und keine Jacke. Und ich trage meine Pullis nicht, ich trage nur meine Jacken. Und die Sache mit dem Ausschnitt. Und irgendwie war das ganze Ding nicht so... Keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, naja, bevor der jetzt da die ganze Zeit im Schrank rumliegt, dann ribbel ich den doch auf und mache was anderes draus. Und das habe ich dann auch gemacht. Dabei habe ich bitter bereut, dass ich bei dem Slinky Ribs gedacht habe, ich mache jetzt aber alles extra schön und habe die Fäden, ich habe die geteilt und dann einzeln vernäht und vorher verknotet. Das war sehr spaßig zu versuchen, die alle, da gibt es, ist es. Das ist so eine Art gefakte Knopfleiste und die hat Blenden und dann noch eben die Blende für den Halsausschnitt. Das heißt, da kommen an einer Stelle irgendwie 4 vernähte Fäden zusammen und die habe ich alle geteilt und sehr schön vernäht und so, dass die auf gar keinen Fall je wieder aufgehen. Das ist eine Stelle, da habe ich dann irgendwann einfach geschnitten, weil sonst wäre ich da gar nicht mehr durchgekommen. Das war wirklich extrem nervig. Also habe ich dann gedacht, weißt du, für meine Schlampermethode normalerweise spricht dann wiederum, dass da hätte ich dann die Enden viel schneller wieder rausgekriegt aus dem Pulli. Naja, ich habe auf jeden Fall das ganze Ding aufgeribbelt und habe beschlossen, ich mache daraus den Myrtle Cardigan. Der war mir irgendwie schon vor einiger Zeit aufgefallen und ich hatte das Gefühl, so eine dünne Jacke mit Lochmuster könnte was sein, was ich wahnsinnig oft anziehe. Ich mochte auch das Lochmuster gern. Das ist genau das gleiche Lochmuster, was in den Glomerata-Socken auch ist und noch irgendwo anders, keine Ahnung, auf jeden Fall recht beliebt. So, dann habe ich, wie war das? Ich hatte also die Wolle geribbelt. Dann habe ich sie gewaschen. Und dann habe ich den Rest, das eine Restknäuel, was ich noch hatte, genommen und habe damit eine Maschenprobe gemacht. Und habe festgestellt, dass das bei diesem Pulli mit der Maschenprobe gar nicht so einfach ist, denn die kann man ziehen wie Kaugummi. Also man kann eigentlich kaum bestimmen, wie groß das Ding dann wird. Das heißt, ich habe 2 Maschenproben gemacht mit 2 verschiedenen Nadelstärken, habe mir die angeschaut, habe dann eine kleinere Nadelstärke genommen und einfach geschätzt, welche Größe ich stricke. Also das wird noch ganz spannend. Ich kann es gleich sagen, der fertig gestrickt ist es. Ich muss jetzt noch Enden vernähen, Sachen zusammennähen und Knöpfe kaufen und annähen. Ungespannt ist das Ding eindeutig zu klein, aber wie gesagt, die Wolle ist auch sehr weich und ich habe die Maschenprobe wirklich locker flockig irgendwie 3-4 Zentimeter in jede Richtung ziehen können. Genau. Ich erzähle von dem, wie ich den Myrtle Cardigan gestrickt habe, später mehr, weil diese Jacke hat mich inspiriert zum Thema der heutigen Woche. Was habe ich noch? Ich habe ein neues Paar Socken. Noch nicht mal richtig angefangen, aber die sind schwer in Planung. Das war auch wieder so eine Sache. Ich habe momentan relativ wenig Sachen, die ich stricke. Ich weiß, das hört sich nicht so an mit hier mit meiner ganzen langen Aufzählung, aber ich habe tatsächlich gerade jetzt im Moment sowieso nur zwei Projekte, die gerade so laufen, Strickprojekte. Und dachte also, ich brauche unbedingt ein paar Socken. So komplett welche, wofür ich mein Hirn gar nicht brauche, glatt in die Runde. Hab dafür ein Knäuel Wolle rausgezogen, das ich erst letztens gekauft hatte. Lana Grossa Meilenwald. So eine lila, streifige Geschichte. Ich dachte, oh ja, wunderbar. Wie das so meine Angewohnheit ist, habe ich also innen nach dem Ende gesucht. Ich mag eigentlich gern die Knäuel von innen abwickeln. Wie das dann so typisch ist, kam irgendwie das halbe innere Knäuel damit raus, mindestens. Und ich habe wieder gedacht, mal bin ich blöd, hätte ich das Ding doch von außen angefangen. Und dann gucke ich mir so diesen inneren Zipfel an und denke, komisch, wieso ist denn der orange? Das Knäuel an sich so von außen war so lila und ein bisschen rot und pink und solche Töne. Ja, innen drin war orange und braun. Und so ein Bordeaux-Rot. Das war ja interessant. Dann fange ich also an zu wickeln. Denk, das ist aber komisch. Vielleicht haben die da den Faden zu spät abgeschnitten beim Knäuelwickeln. Ist ja seltsam. Wickel so vor mich hin und wickel und wickel und wickel und denke, ach, jetzt habe ich es. Jetzt kommt wieder eine Farbe, die vorher schon drin ist, in dem, was außen auch ist. Denkst du. Also ich habe das Ganze jetzt gewickelt und getrennt und kann sagen, von der einen Farbe habe ich etwa 70 Gramm und von der anderen etwa 30. Also so ungefähr 33 und 67 oder sowas ist es. Super. Natürlich ist es schon ewig her, dass ich das Knäuel gekauft habe und außerdem finde ich den Zettel nicht mehr und außerdem habe ich dann gedacht, na, ist mir auch zu blöd. Normalerweise brauche ich nur 70 Gramm Wolle für ein paar Socken. Ich müsste eigentlich hinkommen. Aber durch diese Entdeckung habe ich dann gedacht, in diesem Fall wäre es vielleicht ganz gut, ich stricke ein paar Socken, die ich bei der Spitze anfange und dann, falls es mir nicht ganz reicht, dann mache ich halt einfach die oben ein bisschen kürzer. Und dann hat mich eine Kursteilnehmerin auf dieses Q-Muster wiedergebracht, die hatte ich schon mal gestrickt und die sitzen super. Die machen jetzt zum Stricken nicht so tierisch viel Spaß, weil man da immer aufpassen muss. Aber wir dachten, ja, und das ist ja auch so eine gestreifte Wolle, dann passt es schon. Ja, also die werde ich in näherer Zukunft anfangen, aber das ist mir echt noch nie passiert. Also mit dem Knäuel, das muss so gelaufen sein, dass die einen Wechsel gemacht haben in der Farbe, wie das färbt. Und dann haben sie quasi 30 Gramm noch in der alten Farbpartie gefärbt und da hätten sie eigentlich abschneiden müssen und das haben sie dann mal so innen in das Knäuel reingewickelt und dann kam die neue Partie, andere Farbe, macht ja nichts und ich meine, das sieht ja kein Mensch, weil ich schaue ja nicht in das Knäuel rein, ob es da drin die gleiche Farbe hat wie draußen, also ganz blöder Fehler. Egal, naja. Ich kann damit schon leben, aber das war wirklich seltsam und das habe ich entdeckt, glaube ich, praktisch direkt, nachdem mir das aufgefallen ist mit dieser Baumwolle für die Topflappen, dass da in einem Knäuel irgendwie 3-4 Gramm fehlen. Also ich habe gedacht, jetzt ist aber echt alles vorbei. Also egal. Auf jeden Fall, das ist alles, was ich jetzt gerade stricke. Dann webe ich wieder. Das Erste, was ich vom Weben erzählen wollte, ist gar nichts, wo ich direkt webe, sondern der Gurt, den ich für meinen Gurtwebrahmen gewebt hatte. Den habe ich jetzt endlich fertig gemacht. Da musste ich noch die Enden flechten und so den und dann noch sowas durchfädeln, damit man den dann tatsächlich benutzen kann. Und damit habe ich schon gewebt und das ist ganz wunderbar. Ein Gutwebrahmen, nur zur Erinnerung, funktioniert so. Ich habe also einen Besenstiel in drei Teile geteilt und man bindet quasi das eine Besenstielstück wo fest. Ich mache das immer an dem Küchentisch. Da ist so eine Schublade, die kann man dann so nach hinten schieben und dann habe ich so ein quasi wie so ein Holzbalken, wo ich meinen Besenstiel festbinden kann. Dann gehen von diesem Besenstiel, das ist also quasi der Kettbaum, gehen dann so die Kettfäden zu mir. Das zweite Teil vom Besenstiel ist vor meinem Bauch und wird dort gehalten durch den Gurt, der an meinem Rücken lang geht. Und dazwischen wird gespannt dadurch, dass ich dazwischen sitze und ziehe. Und dann macht man die Fächer dadurch, dass man also einfach so Schnüre da anbindet. Und also für das eine schiebt man wieder einen Stock durch und für das andere bindet man Schnüre. Und so kann man dann diese beiden Fächer abwechselnd auf und zu machen. Also man kann auch mehr Fächer machen. Mit den Schnüren ist das völlig wurscht. Wobei ich mal schätze, dass wenn man mehr als vier hat, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich. Aber theoretisch dürfte das auch kein Problem sein. Ja genau, und dann webt man ganz normal. Mit dieser Art Webrahmen kann man eigentlich nur Sachen herstellen, wo man den Schussfaden praktisch überhaupt nicht sieht. Also alles andere ist sehr schwierig. Es gibt so Techniken, wie man da den Abstand hält, sodass man auch so ein ausgewobenes, wie heißt das, Leinwandbindung binden kann, weben. Aber das ist, wie gesagt, eher schwierig und fummelig. Und ich habe dann gedacht, naja, ich mag jetzt eigentlich schon mal mehr weben und auch mal Leinwandbindung und so. Also habe ich mir einfach mal zwei Gatterkämme bestellt. Die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also ich habe relativ schmale und günstige gekauft. Und das müsste so eigentlich möglich sein, dass ich den da schere diesen Webrahmen und dass ich dann darauf webe, dass ich ja so leinwandbindungsmäßige Dinge da auch machen kann. Mich also schon ganz aufgeregt. Was ich jetzt wieder aufgespannt habe, ist allerdings wie ganz normales Band, so ungefähr 15, 20 Zentimeter breit. Dieses Mal Streifen. Habe ich das erste Mal ausprobiert. Also ich bin noch in dem Stadium beim Weben, wo ich denke, boah, jetzt mache ich Streifen. Boah, ist ja irre. Also noch nicht so ganz die Vollexpertin hier. Ich habe aber schon die Zeitschrift Handwoven abonniert. Ist noch kein Exemplar gekommen, aber ich gedacht habe, da muss ich jetzt irgendwie stärker einsteigen, weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Gesponnen habe ich auch, sogar relativ viel. Dieses Indian Summer Corriedale, aus dem ich vor Urzeiten mal mit der Spindel ein Wolle für eine Strickjacke machen wollte, habe ich jetzt auf dem Spinnrad komplett ganz fertig gesponnen. Oh, das Ding, die Wolle hat mir schon ein bisschen auf der Seele gelegen. Also so ein ganzes Kilo ist doch schon ein ganz schöner Brocken und es ging ja irgendwie ewig nicht weiter. Also da habe ich letzte Woche gesponnen wie eine Besessene und jetzt ist alles fertig. Ich muss die noch waschen, die Stränge. Das kann erfahrungsgemäß ein paar Wochen dauern. Ist ja auch so, ich habe jetzt eigentlich keinen Druck. Ich weiß gar nicht, was ich daraus machen will, weil, Moment, die Jacke, die ich vorhatte, die wird das jetzt eh nicht. Dafür ist die Wolle zu dick. Aber ich denke, so eine Jacke, die so für einen Übergang ist, die ein bisschen wärmer ist und für draußen, also ein bisschen wärmer wird sie von selber, weil das eben so dicke Wolle ist und die ist ein bisschen zu kratzig für mich, um die am Hals zu tragen. Leider keine Farbe, die mein Mann verträgt. Der sieht da drin ziemlich blöd aus. Aber die Farbe gefällt mir gut. Die Wolle ist jetzt so unregelmäßig geworden, so relativ dick und rustikal und das wird bestimmt klasse und wahrscheinlich strickt sich das in 0,nix. Dann habe ich weiter an der orange-milierten Merino-Seide für Socken gestrickt. Das ist so meine normale Meldung. Ich spinne an der Wolle nur, wenn ich unterwegs bin. nur wenn ich unterwegs bin und eine Spindel mitnehmen. Und das bedeutet, ich spinne da nicht viel dran. Aber letzte Woche zum Beispiel habe ich 2 Stunden im Café gewartet auf meinen Mann und meinen Sohn. Da ist dann schon ganz schön was weitergegangen. Und na, wenn ich jetzt da nochmal so ein bisschen ranklotze, dann ist die auch mal irgendwann fertig. Dann habe ich ja schon erzählt, ich hatte also nochmal Baumwolle angefangen zu spinnen. Das geht so vor sich hin. Ich hatte gehofft, dass ich das vor Ostern fertig kriege. War nix. Aber ich habe die Hälfte. Von der Baumwolle brauche ich nicht viel. Für dieses Waschlappenmuster braucht man so nur 37 Meter. Aber man muss 4-fädig spinnen. Und das heißt, das, also, naja, aber 120 Meter oder was sind das dann? Knapp 160 ist ja nicht die Welt. Aber Baumwolle, wie gesagt, dauert ein bisschen länger, weil da muss so wahnsinnig viel Drahl rein. Dann weiß ich nicht, ob ich erzählt habe, dass ich auf den Seidenspinntrip gekommen bin. Ich überlege jetzt ernsthaft, ob ich das schon erzählt habe, aber ich glaube eben nicht. Also ich habe irgendwann mal gedacht, ich muss auch mal was anderes spinnen. Und dann habe ich die Seide gekauft, so rote Maulbeerseide. Wunderschön. Und dann habe ich angefangen, die zu spinnen auf meiner Bosworth Featherweight Spindel und war so happy, weil ich endlich mal einen ganz, 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 ganz dünnen Faden hingekriegt habe. Aber dann hat sich die Seide da verknotet in der Hand und dann ging nichts weiter und dann waren da Knubbel drin und dann ging das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und dann tat das an den Händen weh und dann hat mich das total genervt und dann habe ich die Seide zur Seite gelegt und dachte, na, irgendwann mal. Und dann kam eins von diesen E-Mags, also elektrische Magazine raus. Ich überlege jetzt bloß gerade verzweifelt, wie das heißt. Ich glaube, Spinknit, genau, Spinknit kam raus, die letzte Ausgabe. Was ist das dann? Frühling 2012 oder so? Genau. Und da ging es die ganze Zeit um Seide. Und da hat Sarah Lamb hat da so ein Video gemacht und so einen Artikel über das Spinnen von Seide. Und das habe ich mir dann alles angeschaut und gedacht, so geht das, das ist ja interessant. Und ich hatte gleichzeitig mir auch gekauft diesen Film von Judith McKenzie, Spinning Luxury Fibers, genau. Und da war auch was über Seide. Den habe ich immer noch nicht ganz angeschaut. Das ist endlos lang, 3 Stunden irgendwas. Und die Dame hat eine sehr ruhige, freundliche und warme Stimme. Das bedeutet, wenn ich da eine Viertelstunde geschaut habe, habe ich das Gefühl, ich falle jetzt gleich vom Stuhl und schlafe ein. Aber insgesamt sehr informativ und wahrscheinlich auch was ich häufiger mal anschauen werde. Aber auf jeden Fall, da hat sie auch gesagt, ja, Seide und so. Und Judith McKenzie spinnt alles mit ganz kurzem Auszug, super kontrolliert, alles ganz glatt, kompakt und so. Und so spann die dann auch ihre Seide und sagt, ja, und wenn man dann den Drall da in den Faservorrat laufen lässt, das ist ganz schrecklich, da kann man die Seide quasi wegschmeißen. Und so haben wir gedacht, oh ja, so hat es bei mir auch ausgeschaut. Genau, und dann schaue ich das Video an mit Sarah Lamb und die sagt, naja, sie spinnt das über den Finger und dann, ja, die Fasern da hinten, die werden dann so durcheinander, aber das macht nichts, weil solange das irgendwie gerade da vorne reinläuft in dieses Dreieck, wo es dann da so den Drall reintut, dann macht es überhaupt nichts. Und guck mir das an und denk mal, das ist ja genial, gell? Völlig unstressiges Spinnen mit Seide, ja, und die kümmert sich da einfach überhaupt nicht drum, wenn es hinten irgendwie völlig durcheinander und verknautscht ist, solange das vorne alles halbwegs gerade rausgeht. Und dann habe ich, nachdem ich das von ihr angeschaut habe, das Video, habe ich dann hingesetzt mit meiner Seide über den Finger. Und dann habe ich genau die türkische Spindel, die ich von IST Crafts gekauft habe und wo ich immer so unglücklich war, weil ich dachte, ah, die brauche ich nicht und die benutze ich nicht und ich glaube, ich muss die verkaufen, ist ja blöd und so. Die habe ich rausgezogen und auf der habe ich angefangen, die Seide zu spinnen. Auf einmal wollte ich nichts anderes mehr als Seide spinnen. Jetzt dauert Seide eine Weile und das ist kein gutes Unterwegsprojekt, weil ich schreckliche Angst habe, dass mir die Spindel kaputt geht. Die ist wahnsinnig filigran. die läuft wie eine Eins, gell? Am Anfang gefiel die mir gar nicht. Ich bin jetzt total begeistert. Nur wie gesagt, die türkische Spindel mag ich nicht in meine Handtasche quetschen. Die erscheint mir dafür ein bisschen leicht und bruchgefährlich. Gefährdet, nicht gefährlich. Und aber auf jeden Fall habe ich dann Seide gesponnen ohne Unterlass. Also eine Zeit lang habe ich echt nur mit der Spindel gesponnen und nicht gestrickt und gar nichts, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Ich spinne da noch eine Weile dran hin. Ich versuche es möglichst dünn. Richtig gleichmäßig ist es nicht, aber das wird schon. Und ich hoffe sehr, dass das mal Lace-Wolle wird und dass ich mir dann da vielleicht einen Schal draus machen kann. Und nachdem mir jetzt die Wolle immer am Hals kratzt, dann kann ich vielleicht Seidenschals tragen. Schauen wir mal. So, das war so mein Bericht. Wie lange habe ich denn hier schon? Ja, ich dachte, ich mache eine kürzere Folge, ja von wegen. Und dann habe ich noch zwei Spindeln gekauft. Und zwar so Support-Spindeln, unterstützte. Eine habe ich gekauft von dem Uwe Mattes. Moment. aus Olivenholz mit Schälchen, die, ich weiß gar nicht, wie die sich schimpft. Die sieht eigentlich aus wie eine Fallspindel. Die hat einen Wirtel und die hat oben einen Knubbel. Und da gibt es dann so ein nettes Schälchen auch dazu. Und dann habe ich mir noch eine russische Spindel von IST Crafts gekauft, die super, super läuft. Die Mattes-Spindel ist auch nicht schlecht, aber die andere, die von IST Crafts, ist eindeutig etwas besser. Und ich habe die beide gestern angesponnen. Ich habe die schon eine Weile, aber ich wollte jetzt mal was fertig machen, bevor ich wieder was anfange. Und dann habe ich aber gedacht, das ist auch blöd, ich habe die ja schon ewig rumliegen. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich laufen. Und habe dann ein bisschen Kaschmir und Kamel rausgezogen und habe das dann angefangen zu spinnen. Und das läuft ziemlich gut. Also ich habe noch ein bisschen Probleme, aber ich werde echt immer besser mit diesen Spindeln. Das ist ja schon ein bisschen eine andere Technik als mit der Fallspindel. Aber schön. Also, und ich meine, Kaschmir spinnen, das ist ja wohl voll cool. Leider ist das Kaschmir weiß, aber ich denke mir, es wird bestimmt angenehm weich und fluffig. Gut, und dann komme ich zum heutigen Thema. So, das heutige Thema ist Ordnungshüter und kleine Helfer. Inspiriert hat mich dazu die Arbeit an dem Myrtle Cardigan. Der ist eigentlich nicht wirklich schwierig zu stricken, aber ich fand es nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Okay, also das Ding ist so konstruiert, es gibt dieses Haupt-Lace-Muster. Das ist etwas breiter, das hat so 19 Maschen. Und dazwischen gibt es schmalere Streifen mit Lochmustern, je nachdem. Und das ist so das, wie sie die Anpassung gemacht hat mit den Größen. Weil dieses Hauptlochmuster ist für alle Größen gleich und bei den größeren Größen sind halt dann mehr andere dazwischen und die haben dann, was gibt es dann, Lace-Muster mit 8 Maschen, mit 4, mit 2 und so. Und je nach Größe sind die dann unterschiedlich verteilt. Das Haupt-Lace-Muster gibt es in 2 Ausführungen, einmal nach rechts, einmal nach links. Und das, da ging es dann los, da habe ich dann irgendwann Schwierigkeiten gehabt, den Überblick zu behalten. Also dachte ich mir, ich mache da Maschenmarkierer rein sowieso. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt anfangen, meine Maschenmarkierer-Farbcodes zuzuweisen. Da muss ich auch noch dazu sagen, ich habe es also angefangen in der Größe L. Ja, L. Und dann ist mir gekommen, dass das eigentlich eine doofe Idee ist, weil ich obenrum nicht L habe. Vielleicht unten, ja sicher unten, aber oben auf gar keinen Fall. Und dann habe ich wieder geribbelt und dann habe ich gedacht, eigentlich wäre das doch das Allerbeste, wenn ich es unten weitermache, wie eine Nummer größer, und dann bis zum Busen stetig abnehme. Und dann habe ich zwar keine Teilchenabnahmen, aber mit dem Lace-Muster kann ich das wahrscheinlich so hinziehen beim Spannen, dass es da dann vielleicht ein bisschen enger wird. Und wenn nicht, mal, dann habe ich halt mal keine Teilchenabnahmen. Denn das ganze Muster jetzt so komplett auf Figur zu ändern, das wäre wirklich kompliziert geworden. Das wollte ich nicht. Also habe ich zwar die Maschen für L genommen, habe aber die Musteraufteilung für M genommen und habe dann immer bei den schmaleren Lace-Streifen habe ich dann je zwei Maschen mehr da rechts, glatt rechts dazwischen gestrickt, als vorgesehen war. Könnt ihr mir noch folgen? Also wir haben breite Lace-Muster, die habe ich gelassen, wie sie sind. Und dann gibt es so Füllmuster und die habe ich einfach um rechts und links eine rechte Masche ergänzt. Das fällt nicht weiter auf. Okay, dann sitze ich also da und denke, okay, ich bin jetzt also in Reihe so und so. Das kriegte ich noch hin mit meinen Reihenzählern. Also Reihenzähler hatte ich auch dran, ist ja klar. Und jetzt komme ich an eine Stelle. Jetzt ist die große Frage, welches Lace-Muster ist das jetzt? Das rechts geneigte oder das links geneigte? Ich dachte, okay, ich nehme jetzt für die rechts geneigten grüne Maschenmarkierer und für die links geneigten lila, ne? Und dann, damit ich mir das auch merke, habe ich mir schön in mein Muster geschrieben. Bei dem rechts geneigten Muster stand grün und bei dem links geneigten stand lila. Außerdem habe ich alles aufgeschrieben. Also da war ich mal richtig gut bei dem Muster. Erstens habe ich einen Bleistift genommen und habe mir immer meine Größe alles eingekringelt und das durchgestrichen, was für mich nicht gilt, weil da stehen dann so Sachen wie nur Größe S macht jetzt dieses und dann kommt der nächste Abschnitt, nur Größe M und dann kommt und alle Größen und solche Sachen habe ich mir dann angestrichen und alles, was nicht für meine Größe war, habe ich durchgestrichen. Und als ich dann beschlossen hatte, dass ich die Aufteilung anders mache, habe ich mir dann aufgeschrieben, wo ich mehr Maschen rein habe und wie mein Plan ist und dann habe ich beschlossen, ich mache jetzt doch M, außer am Anfang. Dann habe ich also hinten alles wieder wegradiert. Deswegen war der Bleistift gut. Habe dann alles, was für Größe M war, eingekringelt. Habe aber beschlossen, dass ich die Borten trotzdem zwei Reihen breiter mache. Dann habe ich mir das wieder aufgeschrieben. Dann habe ich beschlossen, dass ich die Jacke irgendwie einen Mustersatz länger mache, als für die Größe M gedacht war, sondern mehr so wie für Größe L ist dann ein länger. Dann habe ich mir das wieder aufgeschrieben. Dann habe ich beschlossen, dass ich das nicht möchte, dass der Halsausschnitt zum gleichen Zeitpunkt angefangen, nein, andersrum. Der Halsausschnitt fing erst an, die Abnahmen für den Halsausschnitt und danach die für die Ärmel. Dann habe ich mich so im Spiegel angeguckt und gedacht, wenn jetzt der Halsausschnitt tiefer sitzt als meine Armkugel, auch wenn da jetzt noch so ein bisschen kraus rechts ein Bündchen reinkommt, ey, sorry, der ist mir viel zu tief. Das hatte ich schon bei dem Slinky Rips, das brauche ich jetzt nicht schon wieder. Dachte, ich drehe das einfach um. Ich mache zuerst die Armausschnitte und dann den Halsausschnitt. Da habe ich mir das wieder aufgeschrieben. Dann habe ich die Ärmel, da habe ich nichts modifiziert, mal ausnahmsweise. Und dann, genau, habe ich immer so weitergemacht. Dann habe ich meine Abnahmen gemacht für meine Schrägung, damit es weiter oben schmaler wird als unten, so wie ich. Und das lief eigentlich alles ziemlich gut. Und da habe ich dann gemerkt, also dieses Muster ist nur, also was ist kompliziert, den Überblick zu behalten, finde ich. Also wenn man da so vor sich hin strickt und dann hat man zwei rechts, dann hat man das eine Lace-Muster, dann hat man das große Lace-Muster, was nach rechts geht und dann hat man vier Maschen anderes Lace-Muster und dann wieder das, was nach rechts geht und dann das wieder so ein Zwischending, was so acht Maschen hat und Zeug und dass man da dann weiß, wo man ist, das ist gar nicht so einfach. Es ist auch so bei dem Muster, dass die kleineren Lace-Muster einen anderen Rapport hatten in der Höhe als das große. Das große hat irgendwie 16 Reihen und die kleinen haben aber nur 4. Aber das ist, finde ich, relativ leicht, den Überblick zu behalten, weil 4 in 16 wunderbar reingeht. Und das heißt, man macht immer einmal so und einmal anders. Und wenn in Zweifel, kann man das auch ziemlich leicht abzählen an dem großen Muster. Also wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt in Reihe 10 und dann zähle ich, okay, ich hatte hier eine rechte Reihe, hier, hier, hier und dann bin ich jetzt da und habe dann, das geht. Was ich relativ schwierig finde, den Überblick zu behalten, genau bei den Ärmeln, ist, wenn man dann so Zunahmen hat in den Ärmeln, die wurden rund gestrickt, Und normalerweise, wenn ich sowas mache, wie jede sechste, zwei zunehmen und so, da denke ich nicht groß nach, die zähle ich einfach ab. Also vor allen Dingen, wenn ich ein Lace-Muster habe, wo ich meinen Reihenzähler dafür benutze, dass ich mir merke, wo ich im Muster bin, dann zähle ich normalerweise und denke, okay, da habe ich zugenommen, dann ist 1, 2, 3, 4, 5, ah, jetzt muss ich wieder. Das war bei dem Muster mit der Wolle kaum möglich. Aber was genau, was ganz blöd war, okay, normalerweise, wenn ich was stricke und das hat jetzt einen Rapport von 8 Reihen, dann nehme ich den Reihenzähler und zähle wirklich jede Reihe, die ich stricke und dann gehe ich nach Reihe 8, ist ja das Muster einmal fertig, fange ich an mit 9 und dann weiß ich, das ist die erste Reihe von dem Muster und die 9. Reihe von meinem Dings und mein Reihenzähler ist auf 9. Aber dieses Muster hatte 16 Reihen. Und da hört es dann bei mir auf, das im Kopf immer umzudenken. Also wenn ich jetzt in Reihe 77 bin, welche Reihe vom Lace-Muster ist es jetzt? Ja, ich könnte das wahrscheinlich auch rechnen durch 16 und dann bleibt was über und so. Aber in diesem Fall habe ich es so gemacht, dass ich immer nach der 16. Reihe einen verschließbaren Maschenmarkierer eingehängt habe. Und gedacht, okay, jetzt ist der erste Rapport zu Ende und dann habe ich meinen Reihenzähler wieder auf 1 gestellt. Das war in dem Fall auch insofern günstig, weil im Muster stand dann, man soll also 6 Mustersätze jetzt gerade ausstricken und dann irgendwas machen und so. Und genau, also ich hatte Maschenmarkierer, damit ich weiß, wie viele Rapporte ich schon gemacht habe. Ich hatte die Maschenmarkierer, damit ich weiß, in welchem Lace-Muster ich jetzt bin. Die waren dann farbkodiert, damit ich weiß, welches von den beiden großen Lace-Mustern ich machen muss. Und das ganze Muster ist komplett von vorne bis hinten mit Bleistift vollgeschrieben. Und alles, was ich geändert habe, habe ich sofort aufgeschrieben. Das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Man denkt immer, man weiß das, gell? Und dann sitze da und denkst, habe ich das jetzt einen Mustersatz länger gemacht oder wollte ich das bloß? Ich meine, natürlich kann man das dann im letzten Endes alles am lebenden Objekt abzählen, aber ich muss sagen, dieses Lace-Muster ist eins, wo ich es relativ schwierig finde, zu sagen, in welcher Reihe ich gerade bin oder so. Es gibt andere, da finde ich, es ist völlig easy und dann sehe ich dann, ah ja, das muss das sein und also ist das das so und so. Aber genau, also und da ist mir eben bei dieser Strickjacke aufgefallen, wie viele kleine blöde Tricks da so drin stecken und wo dann jemand, der das nicht weiß oder vielleicht keine Maschenmarkierer hat oder so, dann dem kann das locker flockig passieren, dass er da das falsche Lace-Muster strickt für 20 Reihen und das merkt er dann erst, wenn der Pulli fertig ist oder so. Und ich merke auch, ich bin immer jederzeit lieber bereit, dass ich da mehr Arbeit reinstecke, quasi in das, dass ich hinterher weniger denken muss. Okay, das war jetzt super erklärt, oder? Was ich meine ist, ich überlege mir das vorher und zwar tagsüber, wenn ich noch ein Hirn habe, wie ich das organisiere, damit ich abends um 11 vorm Fernseher immer noch das so stricken kann, dass das dann am nächsten Tag nicht alles aufgeribbelt werden muss. Und ich weiß, dass auch ich hätte mir früher die Mühe wahrscheinlich nicht gemacht, sondern gedacht, naja, ich sehe das ja. Ja, das kenne ich schon. Ich denke, ich sehe das ja, aber es ist dann 11 und es ist dunkel und ich schaue gerade fern und außerdem mag ich nicht aufpassen und ich bin schon todmüde. Und ich würde das dann ja wohl sehen, aber ich schaue nicht hin und deswegen sehe ich es nämlich dann doch nicht. Haha, und schwupps, muss man da mal so eben 1000 Maschen zurückribbeln. Ist ja doch irgendwie blöd. Also ist mir das so lieber. Und das bedeutet auch, dass ich jederzeit, wenn ich das Strickstück in die Hand nehme, genau weiß, wo bin ich, was kommt als nächstes, was habe ich gemacht, was muss ich machen. Und das ist total locker. Dieses Muster, dass das so kompliziert ist, habe ich halt dann auch daran gemerkt, dass ich zeitweilig nicht immer 4 Blätter vor mir auf dem Tisch liegen hatte, weil ich ja die Sache mit dem Armausschnitt und ja mit den Armausschnitten und dem Halsausschnitten geändert hatte, musste ich dann später den Halsausschnitt gleichzeitig stricken mit den Abnahmen für die Ärmel. Das machte das Ganze natürlich leicht komplizierter als geplant, weil so wie die Designerin das Muster geschrieben hat, macht man zuerst den Halsausschnitt, die ganzen Abnahmen bis zu dem Punkt, wo man dann gerade hochstrickt und dann kommen die Ärmelabnahmen. Das heißt, man muss sich immer nur auf eins von beiden konzentrieren. Aber weil ich lieber einen Ausschnitt haben wollte, der nicht so tief ist, habe ich später mit dem Halsausschnitt angefangen und hatte den dann gleichzeitig mit den Ärmelabnahmen. Dafür habe ich dann übrigens nochmal 4 Maschenmarkierer gebraucht, die nur angezeigt haben, dass dies ist jetzt der Ärmel. Vorsicht, hier musst du jetzt abnehmen. Und weil sonst, man hat ja sowieso alles voller Maschenmarkierer und dann denkt man, oh, das ist ein grüner, dann mache ich dieses Muster. Nee, so nicht. Ich hatte also dann noch eine andere Farbe. Da hatte ich dann so welche mit so schönen Perlen. Und an dem einen Ärmel hatte ich sogar, da gab es dann äußere und innere für die Abnahmen. Das hat sie deswegen gemacht, damit man am Rand der Ärmel, das war in einem Stück gestrickt, das muss ich vielleicht dazu sagen, kapiert ihr jetzt sonst gar nichts. Also die Jacke wird von unten gestrickt in einem Stück bis zu den Ärmeln. Dann wird was abgekettet. Das heißt also, ich habe quasi die einzelnen Teile. Dann stricke ich die Ärmel auch von unten bis da, wo sie bei der Achsel sind. Dann kette ich da auch was ab und nehme das dann zusammen, alles auf eine Nadel. Dann mache ich im Prinzip eine Rundpasse. Also ich habe ein Stück Vorderteil, ein Ärmel, das Rückenteil, ein Ärmel und die andere Seite Vorderteil auf der Nadel. Dann machte die Designerin das aber so, dass das ist zwar eine, das ist ein Rundpass, eigentlich ist es wie ein Raglan, aber die macht die Abnahmen so, dass, Moment, okay, ich bin wieder da, die macht die Abnahmen so, als ob das eingesetzte Ärmel wären. Es sind also nicht so regelmäßige Raglan-Abnahmen mit jeder zweite bis Ende, sondern es sind, sag schnell, es ist erst langsamer und dann schneller und es gibt dann so einen Bogen und ich hoffe, das sitzt dann besser als ein Raglan bei mir. Und weil man ja dieses Lochmuster da die ganze Zeit hat und weil das ein Lochmuster ist, wo sich die Maschenzahl auch ändert, also es gibt so 2-4 Reihen, wo man weniger Maschen auf der Nadel hat, das macht das Ganze auch einiges übersichtlicher und einfacher. Deswegen macht sie es so, dass sie sagt, da wo die Ärmelabnahmen sind, da soll man sich einen extra Markierer machen und sodass man 5 rechte Maschen hat, bis das Muster dann weitergeht. Und genau, und an dem einen Ärmel hatte ich eben diese äußeren Markierer, das waren die, wo die Ärmelabnahmen gemacht wurden. Und dann noch die inneren, das waren die, ab zwischen denen war dann wieder normal Lochmuster. Ja, also doch ein durchaus komplizierter Pulli, wenn ich jetzt so überlege. Aber wenn man so ein bisschen mitdenkt und mit den nötigen Hilfsmitteln, finde ich das wirklich um einiges einfacher. Also früher, als wir gestrickt haben, da gab es ja gar keine Maschenmarkierer oder Reihenzähler oder so. Ich meine, ich mache heute teilweise noch Striche auf Papier und ich schaue auch eigentlich immer, dass ich beim Strickzeug einen Bleistift habe. Aber ich finde Reihenzähler total klasse und Maschenmarkierer und also alles, was mir das Denken irgendwie abnimmt, ist super. Und wie gesagt, auch dieses, ich habe ja schon öfter darüber geredet, dieses, wenn die Leute einem sagen, ja, man muss das Muster komplett irgendwie sich vorher durchlesen und kapieren, kann ich nur sagen, ja, wenn du meinst, ich check das normalerweise nicht unbedingt, wenn ich es nicht in der Hand habe. Also ich überfliege das schon und schaue, ob ich das ungefähr kapiere. Und ich gehe eigentlich in der Regel davon aus, dass ich es kapiere, es sei denn, das Muster ist total beknackt geschrieben. Aber wie das jetzt im Einzelnen zu machen ist, sorry, also Phantomstricken im Kopf. Soweit bin ich dann auch wieder noch nicht. Obwohl, ja doch, ich habe teilweise schon Strickmuster irgendwie gelesen zum Spaß, um zu kapieren, wie das funktioniert. Aber richtig, wie es dann im Einzelnen ist, das sieht man tatsächlich am besten mit dem Strickzeug in der Hand. Und ja, aber ich meine, ich lese schon voraus und kringel eben die richtige Nummer für meine Größe ein. Denn ich meine, man sollte ja denken, dass man sich merken kann, ob man Größe M oder L strickt. Aber da sind dann jetzt vielleicht 7 Nummern. Welche davon ist welche Größe? Geht es von XS bis irgendwas oder fängt es bei S an? Und ja, genau. Also das ist was ich eigentlich immer am Anfang mache, dass ich da einen Kringel mache um die Zahlen, die ich brauche. Und wie gesagt, dass ich diese Dinger wegstreiche, weil ich meine, so im Eifer des Gefechts passiert es dann schon mal, dass so nur Größe S und das überliest man dann und dann strickt man das in den komisch, das geht überhaupt nicht auf, ist ja komisch und wieso ist das so kurz und so, ja, weil es die falsche Größe ist. Und dann nächster Abschnitt wieder alle Größen und das kann halt sein, dass man dann denkt, also okay, das sind jetzt die ganzen einzelnen Größen und jetzt bin ich also beim Halsausschnitt und dann lässt man mal eben so ein Teil weg, weil man die Überschrift für alle Größen leider übersehen hat. Ja, genau. Sorgfalt zahlt sich aus. Ich denke, die Folge ist jetzt eindeutig lang genug. Ich hab mal gedacht, ich mache so eine halbstündige Folge und podcaste jetzt ein bisschen öfter. Ich hoffe immer noch, ich podcaste jetzt ein bisschen öfter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nächste Woche gleich tue, ist eher gering. Das sehe ich jetzt schon. Trotzdem hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ihr immer so lange auf neue Folgen warten müsst. Aber inzwischen gibt es ja wenigstens noch so ein halbes Dutzend andere deutsche Strick-Podcasts. Dann seid ihr nicht völlig auf mich angewiesen. Es ist auch so, jetzt fällt mir wieder ein, was ich am Anfang sagen wollte. Ist doch immer so, oder? Ich selber habe einen totalen Rückstau mit Podcasts. Erstens gehe ich zurzeit zu wenig joggen oder spazieren oder sowas. Und zweitens, wenn ich das dann mache, joggen oder spazieren, dann möchte ich zurzeit immer Musik hören und keine Podcasts. Jetzt höre ich immer Musik und keine Podcasts und ich habe also, glaube ich, noch so 249 ungehörte Podcasts auf meinem Computer und oder iPod. Deswegen habe ich jetzt nicht so rein von mir aus das Gefühl, oh Gott, die Leute brauchen unbedingt einen Podcast, weil ich habe ja das Gefühl, es gibt gar genug. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil egozentrisch und ich sollte nicht immer von mir ausgehen. Es gibt ja auch Leute, die das beim Stricken hören und das habe ich schon festgestellt. Also Weben ist ja eine durchaus eintönige Sache und da bin ich ja angebunden mit meinem Gurtwebrahmen. Das heißt, das kann ich nicht vorm Fernseher machen. Soweit bin ich, glaube ich, auch noch nicht. Da muss ich immer gucken. Und das ist dann was, wo ich auch das Podcast hören sehr angenehm fand. Beim Spinnen schaue ich oft Spinnvideos. Es gibt dann zwar manchmal so komische Interferenzen zwischen dem, was mir gezeigt wird und dem, was ich gerade mache, aber nee, das fand ich sehr angenehm. Und beim Stricken mache ich alles Mögliche. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich immer über Rückmeldung. Es tut mir auch leid, dass ich den englischen Podcast scheinbar nicht angemessen angekündigt hatte, weil teilweise wohl Leute auch nicht gewusst haben, dass jede Folge mit einer Null auf Englisch ist und dann enttäuscht waren. So runterladen und dann denken, mein Gott, was hat sie jetzt? Jetzt redet sie nur noch auf Englisch. Nein, keine Angst, aber wie gesagt, jede Folge mit einer Null ist Englisch. Das heißt aber, es gibt jetzt noch einen Haufen deutschsprachiger Folgen, bis wieder die nächste englischsprachige ansteht. So, wie immer findet ihr meinen Blog und den Podcast unter creativemother.de. Und meine E-Mail-Adresse ist creativemother@web.de. Und auf Ravelry bin ich Creative Mother und auf Twitter, wo ich jetzt schon ewig nicht mehr war, Free Jazz Mama. Ich bin auch auf Pinterest, theoretisch, aber da bin ich auch nie. Irgendwo muss man ja auch mal ein bisschen was eingrenzen. Genau. Also, Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal frohes Stricken. Ciao.